Finde dein Mama-Konzept Podcast, dein Podcast für dein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Moin, mein Name ist Caroline Habekost. Ich bin deine Vereinbarkeitsmentorin und hier bekommst du mehr Zeit und deine To-Dos im Griff. Wir befinden uns im Summer Special, das heißt, du bekommst inspirierende Interviews und heute hörst du Patricia Camarata über ihr Buch Musterbruch. Moin und hallo, hier ist wieder Patricia Camarata im Interview. Sie war schon mal da, ich verlinke dir die Episode in den Shownotes und wir sprechen heute über ihr Buch Musterbruch. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, mega cool. Ich bin ja eh Fan von dir und dein neues Buch gefällt mir richtig, richtig gut. Und lass uns doch gleich einfach mal tief einsteigen. Das, was ich so, was mir so gut getan hat, ist, dass du viele Zahlen und Fakten nennst und sie auch interpretierst. Und eine Sache, die mir durch dein Buch tatsächlich nochmal bewusst geworden ist, wie krass es eigentlich ist, oder nicht eigentlich, wie krass es ist, dass insbesondere die Sorgearbeit von Frauen ja quasi nicht bezahlt wird, auch im ganzen System benachteiligt wird. Kannst du uns das einmal erklären? Du hast es so schön aufgeschlüsselt mit, dass eigentlich es doch fair wäre, wenn die Frauen die besseren oder die Rente vollkriegen und so weiter.
Ja, vielleicht hole ich dazu ein bisschen aus, dass man das so ein bisschen gesamtgesellschaftlich quasi aufzieht. Also wenn wir uns überlegen, was wir in unserer Gesellschaft brauchen, um auch quasi so ein menschliches Miteinander zu haben, dann ist es ja eigentlich genau das, was ganz viel von Frauen geleistet wird, nämlich, dass unsere Kinder gut aufwachsen, dass alte Menschen betreut sind, dass behinderte Menschen betreut sind und all das, also auch viel Ehrenämter, das macht ja unsere Gesellschaft menschlich und das Leben lebenswert am Ende. Und das wird alles durch kostenlose Sorgearbeit geleistet. Und diese Sorgearbeit, weil die eben nicht in Euro vergütet ist, wird auf der anderen Seite eben nur zu einem ganz geringen Maß berücksichtigt für die Rentenzahlungen. Und dadurch entsteht eine unglaubliche Schieflage. Zum einen natürlich für die Menschen, die Sorgearbeit leisten, weil die über den Faktor Zeit natürlich nicht oder ganz oft nicht im gleichen Maße eben auch erwerbsarbeiten können. Oder wenn sie es tun, dann dieses Plus an Sorgearbeit einfach ja mit persönlichen Ressourcen letztendlich bezahlen und deswegen ja ganz oft auch in bestimmten Lebensphasen so erschöpft sind und auch ein viel höheres Risiko haben, Burnout zu bekommen, weil Burnout ja nicht nur damit zu tun hat, dass man sehr viel leisten muss, sondern dass das, was man leistet, auch so wenig gewertschätzt wird. Also es geht da ganz stark auch um Sichtbarkeit und wenn man sich dann eben vorstellt, so einen Lebenslauf einer Frau, die drei Kinder aufgezogen hat, die ihren Mann unterstützt hat, die in ihrer Gemeinde sich engagiert hat, die vielleicht im Förderverein in der Schule was gemacht hat, die ihre Eltern gepflegt hat und sich dann quasi diesen Rentenzettel anguckt im Vergleich zu einer Person, die vielleicht eine akademische Ausbildung hat und dann in so eine mittlere Managementposition gearbeitet hat, dann ist das halt ja eigentlich eine nicht zu rechtfertigende Schieflage in unserer Gesellschaft, die ich wirklich dramatisch einfach finde, weil auf der anderen Seite sich eben vorzustellen, wie sieht denn unser Leben aus, wenn Menschen diese Sorgearbeit nicht übernehmen, dann zeichnet sich da doch ein sehr trauriges Bild ab.
Tatsächlich war das so voll mein Aha und ich finde, das ist mal wieder auch so ein Beispiel von, ich beschäftige mich ja seit Jahren mit diesen Themen und ich habe noch nie darüber nachgedacht, was wäre denn, wenn einfach keiner diese Sorgearbeit macht, ne? Mhm. Und was, also dieses Szenario hilft ja auch nochmal dabei, die Wertigkeit für die eigene Leistung, also für die Sorgearbeit, die wir leisten, nochmal zu spüren, ne? Also weil das System würde ja zusammenbrechen, wenn wir jetzt die Alten nicht mehr pflegen würden, die Kinder nicht mehr großziehen würden.
Genau, und das fängt ja im Kleinen an. Mir ist das irgendwann so aufgestoßen in den Diskussionen, Wenn man dann so sagt, ja, die Frauen, die machen sich's ja auch immer so schwierig. Man muss ja auch nicht immer im Frühling irgendwie schmücken, ne, zu Ostern und zu jeder Jahreszeit. Man muss ja nicht irgendwie Praktikantinnen, die verabschiedet werden, Geschenke organisieren, Kolleginnen, die Kinder kriegen, Geschenke und Grußkarten geben und man kann dies und jenes und das und das und das muss man ja alles nicht machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber wie sieht denn so ein Leben aus? Also wie sieht denn unser Familienleben aus, wenn das wirklich niemand macht? Und das ist dann doch ja relativ trüb. Und klar kann man so leben, aber quasi die Lebensqualität und gerade eigentlich das Schöne, der Ausgleich vielleicht auch zu der Erwerbsarbeit, wo man sehr unter Stress steht, dass sich geborgen fühlen, dass sich zu Hause fühlen und so. Das würde ja alles wegfallen. Also ich finde, das fängt ja sogar schon da an, gar nicht beim Zusammenbruch der Gesellschaft. Also das ist im großen Rahmen ja tatsächlich eine Frage auch. Aber auch in diesem kleinen Rahmen, da denke ich mir, ja, das wird so gerne irgendwie konsumiert. Und wenn man sagt, das ist wirklich auch Arbeit, das macht auch Stress, dann wird gesagt, ja, dann hör doch einfach auf damit, dann lass das doch alles weg. Und da habe ich gedacht, ich glaube, die Menschen, die das sagen, die malen sich eben nicht aus, wie das ist, wenn sich dann keiner mehr kümmert und keiner eben liebevoll auch in Krankheitsphasen, ne, so wirklich ganz banaler Alltag sagt, was brauchst du? Kann ich dir einen Tee machen? Soll ich noch mal in die Apotheke? Sondern man sagt, ja, 7 Tage, da geht's ja dann eh wieder besser, da mache ich jetzt nichts, das ändert ja nicht. Also ja, das ist ganz, ganz komisch, dass wir da nicht so drüber nachdenken, was das wirklich für unser individuelles Leben bedeutet, diese Sorgearbeit nicht ernst zu nehmen, nicht zu wertschätzen.
Ja, also ich gehe da total mit, beziehungsweise ich habe viele Mamas in der Community, die sich sehr viel Stress damit machen, ne? Die machen dann die Grußkarte, zeichnen sie selber mit Sketchnotes und da kommt dann noch Glitzer drauf und dann wird nochmal in eine Papeterie gefahren, um den richtigen Umschlag zu kaufen und so, wo ich mir denke, better done than perfect, ne? Also mach eine Grußkarte, ist total, also wertvoll, aber wir müssen jetzt nicht in ein Geschenk 3 bis 5 Stunden investieren. So. Und gleichzeitig ist es ja auch so lustig, dass wenn wir jetzt mal gucken, diejenigen, die sagen so nach dem Motto, wir brauchen das alles nicht, aus meiner Beobachtung heraus sind das genau die, die dann zu Weihnachten sowas sagen wie, ja, meine Mutter, die hat ja immer dieses Essen gekocht, ne? Oder bei meinen Eltern, die haben immer den Weihnachtsbaum geschmückt, dann sind wir reingekommen und dann hat das geleuchtet und dann hat diese Klingel geklungen oder so, ne? Wo ich denke so, ja, aber genau das ist doch das, was Sorgearbeit ausmacht. Und das hat bestimmt deine Mutter damals gemacht, so. Und das ist genau das, was wir mehr wertschätzen dürfen.
Auf jeden Fall. Also es ist immer eine Frage des Ausmaßes, aber auch da finde ich, liegt ja ein bisschen auch so ein Stellhebel drin. Also wenn man wirklich sagt, das liegt mir, das macht mich glücklich, diese Grußkarte zu machen und das sehe ich auch als mein Hobby an und ich nehme mir die 2 Stunden und das steht natürlich in keinem Verhältnis zu, ich habe an jemanden gedacht, ich habe ein paar liebe Worte geschrieben und 2,99 für eine Karte ausgegeben. Da muss man eben auch aufpassen, dass man quasi seinen Alltag nicht so effizient taktet, dass man sagt, ah, das ist alles Schnickschnack, sondern da muss man manchmal, glaube ich, auch sich die Frage stellen, ist das was, was mich glücklich macht, was mir vielleicht ein bisschen Ruhe reinbringt, was mein Hobby ist? Und dann kann sowas auch unverhältnismäßige, in Anführungszeichen, 2 Stunden irgendwie in Anspruch nehmen. Aber wenn das ist, weil man irgendwie denkt, man muss das machen, weil man sonst keine gute Partnerin, keine gute Mutter ist, dann ist es eben genau, wie du sagst, oder würde ich auch zustimmen, dass man sagt, nee, dann kann man das vielleicht doch so ein bisschen pragmatischer irgendwie angehen. Aber auch, glaube ich, da stellen sich die Menschen oft nicht so richtig die Frage, so, was ist es denn jetzt? Ist es Freizeit? Ist es irgendwie ein Hobby? Mache ich das wirklich gerne? Oder ist es was, wo ich denke, nee, da werde ich von außen beurteilt, und da spüre ich irgendwie einen Druck, dass vielleicht meine Kinder irgendwann zurückgucken in ihre Kindheit und denken, oh Gott, all die anderen Mütter, die haben XY gemacht, selber genäht, die Schultüte selber gebastelt, nur ich war immer das Kind, was quasi alles gekauft bekommen hat. Also es ist sehr komplex und schwierig, aber ja, also es ist auf der anderen Seite eben, glaube ich auch, dass man vieles pragmatischer angehen kann. Und ich, wenn ich zum Beispiel in meinem Leben zurückgucke, in die Anfangsphase meiner Mutterschaft, da denke ich auch, warum habe ich jedes Faschingskostüm genäht? Was ist da in mich gefahren? Dann auch mit der Erfahrung am Ende, dass dann am Morgen das Kind eben plötzlich nicht mehr Meerjungfrau, sondern irgendwie Robin Hood sein wollte. Und man denkt so, okay, aber ich habe 10 Tage lang Zeug zusammengesucht und mir Inspirationen auf Pinterest geholt und dann habe ich das genäht, obwohl ich nicht mal nähen kann. Aber ja.
Ah, das finde ich so schön. Da möchte ich eine kleine Side-Story bei mir erzählen, weil ich das genau hatte mit diesem Kostüm. Meine Mutter hat die auch immer genäht und ich dachte auch so, ach cool. Und die waren irgendwie auch so toll und mache ich auch. Und dann war irgendwie so eine Phase, wo wir alle so viel krank waren und ich habe es nicht mehr geschafft. Und meine Kinder, die wollten gerne Ninjas sein von so einer Fernsehserie. Und dann habe ich wirklich so diese Billigdinger aus dem Internet bestellt für, keine Ahnung, 10 € das Stück oder so. Also ganz Körper-Plastikanzug, ne? So, und dann haben sie die getragen und sie waren so glücklich, weil sie halt original aussahen wie in dieser Kinderserie. Und die Kinder im Kindergarten, das war Kindergartenphase, waren alle so begeistert und meine Kinder waren so, ich hatte das beste Kostüm. Und das hat dann bei mir, wo ich so dachte, ja, Caroline, es war deine Idee, dass ein selbstgenähtes Kostüm das Bessere ist. Und die Kinder fanden genau das toll. Und es ist tatsächlich auch das einzige bis dahin gewesen Kostüm, was sie auch noch monatelang benutzt haben zum Spielen. Immer und immer wieder. Und seitdem kaufe ich einfach nur noch fertige Faschingskostüme.
Ja.
Ja, also kann ich nur bestätigen. Was ich auch mega spannend fand, in deinem Buch ist, dass du geschrieben hast, dass wenn Männer, Erwerbsarbeiten gehen, das Stresshormon Cortisol steigt und wenn Frauen nach Hause kommen, der Cortisolspiegel steigt. Kannst du das mal weiter ausführen?
Ja, das ist wirklich, finde ich, eine total wichtige Sache, sich das vor Augen zu führen, weil im Großen und Ganzen geht es ja da um das Thema Freizeit und Erholung und auch um diesen Bewusstseinsgap bei Paaren. Also, ne, es gibt ja oft diesen Satz, dass die Männer sagen, Mensch, jetzt entspann dich doch mal. Was ist denn mit dir los? Was ist denn da so schwierig dran? Und man als eben Frau, wo das ja so statistisch oft eben man auch in diese Gruppe sozusagen fällt, in der das so ist, wie du das gesagt hast, nämlich dass der Stress wirklich also erstmal ansteigt, wenn man in die Erwerbsarbeit geht und dann nochmal ansteigt, wenn du nach Hause kommst, liegt natürlich an dem Verantwortungsempfinden für die Sorgearbeit und dass es eben ein zweiter Arbeitsplatz ist und nicht ein Freizeitraum, die eigene Wohnung. Das heißt, man ist im Privaten, also wenn man diese Ali Huckschild nennt das ja auch Second Shift, die zweite Schicht irgendwie antritt, ist ja nicht nur, dass man dann weiterarbeitet, sondern man ist viel fremdbestimmter, als man das oft im Erwerbsjob ist. Da kann man sich Sachen auch noch mal so ein bisschen strukturieren oder Abläufe irgendwie überlegen, die man dann einhält. Und das ist im Privaten, gerade wenn man Kinder hat, wenn man junge Kinder hat, eben nicht möglich, weil man ganz stark getrieben ist, einmal von den Bedürfnissen der Kinder. Je kleiner die sind, desto schwieriger können die ja auch selber regulieren. Und wenn man dann eigentlich um 18 Uhr Abendessen geplant hat und das Kind sagt aber um 16:30 Uhr, ich habe jetzt ganz, ganz doll Hunger, dann lässt sich das eben nicht vertrösten mit, aber in unserem Zeitplan ist 18 Uhr das Abendessen, sondern du musst dann deinen Plan quasi unterdessen, was du eigentlich machst, irgendwas stehen lassen, dann eben doch noch einen Snack machen, dann ist das Kind hinterher nicht, du bist nicht fertig geworden mit der einen Sache. Und das zieht auch nach sich, dass man eben ganz viel parallel abarbeitet und eben ganz oft auch gegen diese Deadlines kämpft, was auch was Geschlechtsspezifisches ist. Also zum Beispiel eben ein Kind vom Kindergarten abholen muss halt zur Schließzeit um 17 Uhr, 16 Uhr, je nachdem, wann das ist, erledigt sein. Und da muss man dann wirklich quasi alles stehen lassen, abbrechen und eben diesen Programmpunkt irgendwie abarbeiten. Das ist vieles eben anders als in der Erwerbsarbeit. Und für Männer ist es so, dass eben die eigenen Wohnungen und der Übergang von der Erwerbsarbeit in die eigene Wohnung wirklich der Punkt ist, wo sie sagen, ach Mensch, super, jetzt habe ich Freizeit. Und deswegen sinkt der Cortisolspiegel an der Stelle. Und deswegen hat man aber eben ganz oft dieses ja fast gegensätzliche Empfinden, dass jemand eben von der Erwerbsarbeit kommt, irgendwie seinen Rucksack in die Ecke stellt und denkt, ach super, jetzt fängt die gute Zeit an. Und die Personen, die eben hauptsächlich für die Sorgearbeit zuständig sind, sagen, ach du Schande, jetzt geht's aber erst richtig los. Ich muss hier das, das und das alles machen, bevor die Kinder ins Bett gehen oder ich selber ins Bett gehe. Und da steigt eben das Stresslevel. Und das, ja, finde ich wichtig zu wissen, weil der erste Schritt für eine Veränderung ist eben immer dieses Wissen und auch in Paarbeziehungen diese Perspektive füreinander zu haben, so sich zu fragen, was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen dir und mir in dem Moment, wo wir in unsere Wohnung kommen.
Ja, und das Spannende daran ist ja, also, oder ist das egal bei welchen Paaren so, oder gibt es auch Gegenuntersuchungen, wo bei gleichberechtigten Elternschaften es anders ist oder wenn der Mann mehr Care-Arbeit übernimmt? Also, ich frage mich so ein bisschen, liegt es jetzt nur daran, dass wir gewöhnt sind, dass die Frau primär alles macht? Oder wie kann man das weiter begründen?
Also ich kenne keine genaueren Studien dazu, aber man weiß auf der anderen Seite, dass Paare, die wirklich gleichberechtigter leben und Kinder haben, da zeigt sich eben, wenn die Männer ausgedehnter Elternzeit haben, wenn die vor allem auch Elternzeit haben, ohne dass die Frau parallel zu Hause ist. Das heißt, wenn die also nicht nur die Sorgearbeit lernen und ne, den ganzen Mental Load, die Planungsphase, die Umsetzung, das Nacharbeiten, wenn denen alles bekannt ist, dass die sich auch nachhaltig später ganz anders verhalten, dass das eben nicht zu solchen Situationen führt, wo die Frau ständig gefragt wird, weil man so eine Hierarchie hat, ne? Dass die Frau ist die Hauptverantwortliche für die Sorgearbeit, ob die nun anwesend ist oder nicht. Und wird eben gefragt, wo ist eigentlich der Turnbeutel, wie ist eigentlich die Telefonnummer vom Kinderarzt, irgendwie, wie heißt nochmal der beste Freund von unserem Kind, weil da ist irgendwie Geburtstag, wo Männer auch eben was tun, aber eben immer mit dem, ja, mit der Sicherheit, dass das alles eigentlich von der Frau gesteuert wird, alles im Kopf der Frau ist. Und das ist eben nicht so mit ausgedehnter Elternzeit, mit Elternzeit, wo man alleine die Verantwortung übernimmt. Und da würde ich auch sozusagen von als Indiz irgendwie nehmen, dass man, wenn man sich im Alltag die Sorgearbeit auch mit Zuständigkeiten aufteilt, dass das eben auch nicht passiert, sondern dass ein Mann, der sagt, ich bin jetzt Dienstag und Donnerstag für die Sorgearbeit irgendwie zuständig. Das sind vielleicht die beiden Tage, wo ich 2 Stunden weniger Erwerbsarbeit die Kinder irgendwie abhole. Dass die dann eben nicht sagen, ach süß, da machen wir jetzt irgendwie uns einen schönen Tag am Spielplatz und dann ist alles ganz relaxed, sondern die haben dann genauso auf dem Schirm, ach Mensch, es muss noch die Wäsche gewaschen werden, weil am nächsten Tag ist irgendwie das andere Kind im Sportverein, da muss die Hose auch schon wieder getrocknet sein und so weiter. Und da denke ich, levelt sich das wahrscheinlich aus. Aber ich habe da keine tiefergehenden Studien. Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Vielleicht hören ja Forscherinnen oder Forscher zu und das wäre mal ein Ansatz. Ab und zu werde ich das tatsächlich auch gefragt, das muss man mir eigentlich aufschreiben, ne, von Studentinnen, die irgendwie ihren Master machen. So, gibt es hier noch Fragen, wo du dich gefragt hast? Das müsste man mal beforschen. Das ist eigentlich so eine Frage, ja.
Ja, fände ich super, wenn du das mal gefragt hast. Und mich interessieren ja auch immer die gleichgeschlechtlichen Paare. Also bei 2 Männern, ne, gibt es dann auch der, der mehr Elternzeit genommen hat, hat der dann einen höheren Cortisolspiegel als der andere? Oder auch bei 2 Frauen? Finde ich auch spannend. Und ich habe dazu auch bisher keine Studien gefunden. Vielleicht gibt es sie auch noch nicht, weil sozusagen diese, also Modell der fairen Elternschaft und auch gleichgeschlechtliche Elternschaft ist ja sozusagen noch relativ jung, ne? Also wird
Ja.
bestimmt noch was kommen an Untersuchungen.
Ich hoffe das auch, weil ich auch glaube, dass da ganz viele Antworten drin liegen, auch in der also in der ganzen Frage der Also nicht nur Geschlechterrollen, sondern auch tatsächlich in dieser strikten binären Aufteilung von Geschlechtern. Und solange wir da so zwei ganz unterschiedliche Schubladen haben, wird es bestimmt auch immer eine Tendenz geben, eben Aufgaben in diese Schubladen und zwar auch getrennt zu ordnen. Und ich weiß noch aus meinem Vorgängerbuch aus Raus aus der Mental Load Falle, dass dieses Thema Gleichberechtigung bei homosexuellen Paaren tatsächlich viel, viel besser funktioniert, solange sie keine Kinder haben, weil die sich natürlich mit ihren Rollen ganz anders auseinandersetzen mussten, weil die eben nicht von Anfang an in solche Schubladen gepasst haben. Aber in dem Moment, wo eben Kinder in die Beziehung kommen, da versucht man sich eben sehr effizient aufzuteilen und da orientiert man sich dann eben wieder daran, was man so sieht. Und was man sieht, ist eben ja tatsächlich so diese Grundidee, die ja auch ganz lange und auch heute noch vom Staat gefördert ist, nämlich sich in eine Erwerbsperson und in eine Sorgeperson aufzutrennen. Und da crasht es dann aber immer für die Person, die eben sagt, ich bin hauptsächlich für die Sorge. Arbeit zuständig, weil dass sich die allermeisten Paaren, egal ob hetero oder homosexuell, nicht leisten können mehr. Also es gibt ganz, ganz wenig Paare, die sich wirklich leisten können, dass es eine Erwerbsperson gibt und die andere Person komplett eben die Sorgearbeit übernimmt. Und in dem Moment, wo man versucht, Sorgearbeit und Erwerbsarbeit wieder auf unter einen Hut zu bekommen, kommt es eben zu dieser Schieflage. Und das gilt eben auch für homosexuelle Paare in dem Moment eben, wo Kinder kommen, rutscht man leider genau in diese ja, Geschlechterrollen letztendlich, was die Aufgabenverteilung angeht.
Ja, ich fand dazu auch sehr spannend. Ich war ja bei dir bei der Lesung von Musterbruch in Braunschweig. Und da hatten wir ja auch das Gespräch nochmal, dass ja homosexuelle Paare und auch Paare, die Kinder adoptieren, ja so einen ganzen Prozess durchlaufen, beziehungsweise je nachdem, wie sie sozusagen ans Kind kommen, aber wo sie sich austauschen müssen, so wer geht wann Erwerbsarbeiten, wie wollen sie in der Situation so reagieren, wie wollen sie sich aufteilen. Also dass sozusagen sehr viel mehr Gespräch schon vor Schwangerschaft und Kind bekommen sozusagen da war. Und ich glaube, das ist auch so ein Faktor, den wir alle hier mitnehmen können, auch die, die jetzt ein Kind haben, das zweite kommt oder wie auch immer, dieses nicht einfach so, die Liebe regelt es schon, ne? Ist ja oft so, ich liebe ihn ja so und dann klappt das schon alles, sondern wirklich da reingeht und es mal diskutiert und bespricht und überlegt. Und ich liebe auch dieses Gedankenspiel, was wäre denn, wenn ich jetzt selber in der gleichgeschlechtlichen Paarbeziehung wäre, wie würden wir uns denn dann aufteilen? Ja, und ich nehme da immer gerne das Bild von, stell mal vor, wir wären jetzt zwei Männer, weil dann gibt es auch nicht den auszutragenden Elternteil, ne, weil dann ist es oft so, die gebärt, die nimmt auch die Elternzeit. Also wie würden wir uns denn dann aufteilen? Und das gibt noch mal Raum für eine ganz andere Aufteilung und viele antworten halt, ja, das würden wir Hälfte Hälfte machen.
Ja. Ja, das ist eine sehr gute Anregung, sich das mal so durchzudenken. Aber tatsächlich, ja, ist es, wie du sagst, ist ganz viele Paare sind, das ist ja auch was Schönes, total zuversichtlich, dass sich die Dinge einfach fügen, weil man davon ausgeht, wir haben eigentlich die gleiche Vorstellung. Und dann rutscht man aber quasi eben in ein System, was ja von außen gar nicht die Wege optimiert hat für eine Gleichberechtigung, sondern im Gegenteil, das drückt ja ganz stark in eine Ungleichberechtigung. Und wenn man da nicht jeden Tag aktiv gegenhält, dann ja, rutscht man schrittweise eben genau in diese traditionellen Rollen und das ereilt ganz viele Paare, die dann ein Jahr später, vielleicht auch nach Ende der Elternzeit, irgendwie sich angucken und sagen, das haben wir uns ja wirklich eigentlich total anders vorgestellt. Aber man hat da wahrscheinlich auch sehr stark unterschätzt, was es von außen für einen Druck auch gibt. Und wie gesagt, wenn man da nicht regelmäßig innehält und reflektiert und auch aktiv Maßnahmen ergreift, dann ist es auch wahnsinnig schwer, eben mit diesem Strom nicht mitzuschwimmen.
Total. Also das war ja bei mir auch so oder bei Mann und mir so. Wir dachten halt, wir teilen die Elternzeit so auf, dass ich mehr zu Hause bin, und wir machen es trotzdem gleichberechtigt. Aber dass allein durch die Aufteilung es automatisch dazu kommt, dass ich mehr Sorgearbeit mache und er sozusagen dauerhaft mehr in dieser Erwerbstätigkeit drinne bleibt, war uns da einfach zu dem Zeitpunkt nicht so klar, ne? Wir haben halt geplant, bis das Kind 1 ist, oder wir hatten schon einen Blick bis 2 ungefähr. Aber dann dachten wir, okay, und danach geht alles wieder so seine Wege, ne? Und es ist von der Logik her, denkt man so, ja, klappt, ne? Aber dann ist man da drin und denkt so, nee, irgendwie läuft's nicht so. Und ich erlebe das auch so viel bei Müttern in meiner Community, die auch, wenn sie schwanger sind, so total confident sind und sagen, wir machen das gleichberechtigt und alles. Und dann gehen sie ein Jahr in Elternzeit. Der Mann nimmt dann 2 Monate. In der Zeit renoviert er das ganze Haus und macht die Gartenarbeit und ist vielleicht mal 2 Stunden mit dem Kind alleine. Aber sie macht trotzdem alles. Und dann wundern sie sich, dass sie so müde und erschöpft sind und wissen nicht, woran es liegt, ne? Und das finde ich so, das ist so meine Mission, dagegen zu halten und zu sagen, reflektiere, guck dir deinen Tag an. Es ist nicht verwunderlich, dass du komplett erschöpft bist. Es ist einfach, jeder wäre erschöpft an deiner Stelle, so, ne? Und viele haben ja, suchen dann immer das Problem bei sich. Ich bin nicht stark genug. Andere kriegen das auch hin. Die Frauen früher haben das ja auch geschafft und so. Nein, nein, nein. So. Das ist einfach Arbeit, ne? Und das dürfen wir unbedingt anerkennen.
Ja, und was du auch jetzt so mit angeschnitten hast, was ich total wichtig finde, ist, und was auch unterschätzt wird, ist einfach, ne, man arbeitet sich in dieser, auch wenn man sagt, das soll jetzt nur phasenweise so sein, man arbeitet sich halt wirklich einen ganz soliden Kompetenzvorsprung auch aus, der sich wirklich fortführt und der dann auch wieder im Paaralltag, glaube ich, manchmal Probleme macht, ne? Weil man selber sagt, das dauert jetzt nur 5 Minuten, wenn mein Partner das macht, dann dauert das 20 Minuten, oder ich kann da gar nicht hingucken, so kompliziert, wie der das macht, dann fängt man an, das zu kommentieren, dann denkt der Partner, Mensch, jetzt versuche ich es doch gerade schon, jetzt werde ich hier irgendwie bewertet und so. Und das kommt natürlich ganz stark eben aus, ja, ganz oft eben aus der Elternzeit, wo man das dann doch so auftrennt. Und was, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen ist, ist, es entsteht natürlich zu den Kindern auch eine andere Form von Bindung. Und dementsprechend, die Kinder sind das gewöhnt, dann eben die Mama ganz oft eher als Hauptansprechpartnerin irgendwie zu nehmen, oder die Mama weiß eben um die 200 kleinen Dinge, die es irgendwie dann braucht, was die Kinder essen, wie die irgendwie gut einschlafen können und so weiter. Und dann verweigern die Kinder ja eben oft tatsächlich dann dem Vater, der vielleicht zu irgendeinem Zeitpunkt sagt, Mensch, jetzt will ich da aber doch einsteigen. Sozusagen, dass das alles reibungslos funktioniert, und dann gibt es ganz viele Frustmomente, die Väter fühlen sich dann zweitklassig und so weiter. Und das sind eben Sachen, die sich auch ganz leicht einschleichen, eben durch so eine vorübergehende, in Anführungszeichen, Aufteilung der Aufgaben, und dass es eben nicht in dem Moment, wo man sagt, die Elternzeit ist vorbei, die Person, die hauptsächlich die Sorgearbeit geleistet hat, geht jetzt auch wieder Erwerbsarbeiten, wo sich das nicht wie so ein Schalter umstellt, sondern man eben eigentlich fast damit rechnen muss, dass es genauso lange, wie man das ganze System, sich selber, die Kinder daran gewöhnt hat, dass es auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert, auch dieses Entwöhnen wieder auch dauert. Und das ist, glaube ich, auch was, was ganz viele Paare gar nicht so auf dem Schirm haben, sondern erst an dem Moment entdecken, wo sie sagen, ja, jetzt wollen wir es eigentlich gerne wieder ein bisschen anders haben, und man dann sieht, da sind wir jetzt aber quasi ja in so einer Schiene drin, die man eben nicht einfach zur Seite tritt, und dann funktioniert alles anders.
Ja, total. Viele sagen ja auch immer, ne, mein Mann kann das Kind nicht ins Bett bringen. So, ja, genau, weil halt der Kompetenzvorsprung, diese Entwicklung, dieses Reinarbeiten einfach fehlt, ne? So. Ach, alles so spannende Themen. Ich möchte am Ende unbedingt noch über Affordanz sprechen. Das ist nämlich ein Begriff, den ich durch dich gelernt habe. Erzähl doch mal, was ist das, und warum brauchen wir diesen Begriff in Zusammenhang mit fairer Elternschaft?
Ja, also Affordanz ganz einfach ist sozusagen eine Handlungsaufforderung, die Dingen innewohnt. Also wenn wir eine Schere angucken, dann sagt die Schere, schneide mit mir. Wenn wir einen Lichtschalter oder einen Schalter generell sehen, dann sagt er irgendwie, schalte mich ein, schalte mich aus, so. Das ist erstmal sozusagen losgelöst von den Verantwortungsbereichen und von den Geschlechtern. Aber es gibt quasi sowas wie so eine sekundäre Affordanz, nämlich dass Dinge, je nachdem, für was man sich zuständig fühlt, plötzlich eben Handlungsaufforderungen haben, die so in dem Gegenstand nicht sind. Also zum Beispiel ein Wäscheberg oder getragene Wäsche generell, die vielleicht einfach auf dem Boden irgendwie abgeworfen wird. Die bekommt plötzlich eine Affordanz für die Person, die eben hauptsächlich für die Sorgearbeit zuständig ist. Das heißt, plötzlich ist es dann eben nicht ein paar Socken, was da einfach liegt, was man auch dreimal drüber steigen kann, sondern die sagen, heb mich auf, trag mich in den Wäschekorb, sorg dafür, dass ich wieder quasi sauber zur Verfügung stehe. Und das ist eben etwas, was man im Laufe der Zeit lernt, wenn man eben hauptsächlich für bestimmte Dinge zuständig ist und was dann auch in Paarbeziehungen wieder so ein Irritationsmoment hervorbringt, weil man sagt, Mensch, also überall liegt dieses Zeug, überall quasi spüre ich diesen Druck, das wegzuräumen, das sauber zu machen, das zu erledigen und mein Partner sieht das alles nicht, das kann doch nicht sein und man unterstellt dann, dass er das eigentlich wahrnimmt, aber aktiv ignoriert und daraus entsteht ein Konflikt. Und das ist aber tatsächlich eben nicht so, dass also diese Affordanz hat wirklich eine Auswirkung auf die Wahrnehmung. Man sieht natürlich die Socken, aber sie sagen einem nichts, sie haben eben keine Botschaft. Und das ist geschlechtsspezifisch und ich fand ganz, ganz toll, bei den Lesungen hat mir eine Frau quasi so ein schönes Beispiel auch genannt, dass es eben ja nicht nur die Frauen betrifft, so dass sie alles sehen, sondern auch die Männer, wenn man so eine ja traditionelle Rollenverteilung hat, die fühlen sich für bestimmte Dinge ja zuständig. Und sie sagte, wir hatten ein Familienfest, da haben wir zusammen total viel vorbereitet, dann war aber so die letzte halbe Stunde irgendwie angebrochen, wo man echt noch ein bisschen was zu tun hatte. Wir haben dann auch schon befürchtet, manchmal kommen ja Gäste irgendwie so ein bisschen zu früh, dann will man die empfangen und so. Und in diesem Stressmoment sagt der Mann plötzlich, ach, ich fahre mal schnell durch die Waschmaschine, genau, durch die Waschanlage mit dem Auto. Und die Frau hat gedacht, das gibt's doch überhaupt nicht. Das kann doch nicht sein Ernst sein, dass er in der Situation, wo wir alles besprochen haben, plötzlich aufspringt und sich quasi um das Auto kümmert. Und was da passiert ist, dass es spielt nämlich eben auch ganz oft eine Rolle ist, er fühlte sich natürlich fürs Auto zuständig, was da irgendwie vor dem Einfamilienhaus irgendwie steht und war schmutzig. Das heißt, der hat sich in dem Moment vorgestellt, was passiert denn, wenn unsere Gäste irgendwie alle eintreffen und die sehen dann dieses schmutzige Auto, dann sagen die nämlich nicht, Mensch, Patricia, du hättest mal irgendwie das Auto waschen müssen, sondern das wird ja dann dem Mann zugeordnet. Und das ist ja genauso bei all den Gegenständen, die so im Haushalt irgendwie rumliegen, bei dem Sauberkeitsgrad oder auch bei dem, was Kinder anhaben oder wie sauber das ist, etc., dass es eben eher den Frauen zugeordnet wird. Und dass man deswegen im vorauseilenden Gehorsam sozusagen all diese Dinge irgendwie tut. Und für mich war dieser Begriff Affordanz so hilfreich, weil das eben diesen Moment wegnimmt, dass man sich einander böse ist, ne? Dass man irgendwie sagt so, oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Warum macht die sich denn jetzt wieder so einen Stress oder warum macht der sich denn jetzt so einen Stress? Dieses, warum sieht er das nicht? Warum sieht sie das nicht? Und die Antwort ist eben Affordanz beziehungsweise nicht vorhandene Affordanz, je nachdem, für was man sich zuständig fühlt. Und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch diese Dinge eben zu wissen, weil man dann sagt, aha, wenn es sowas gibt, dann kann man das aber auch umlernen. Das ist ja eben genau dieser Effekt, dass man dann eben nach und nach lernt, aha, ich muss mich da auch zuständig für fühlen. Ich muss irgendwie verstehen, warum macht das jetzt so einen Druck und warum sitzt eben, obwohl wir Freizeit haben, meine Partnerin nicht total entspannt auf dem Sofa, sondern ist eben angespannt, eben weil wir gemeinsam eigentlich auf den Wäscheständer gucken. Für mich bedeutet der nichts. Für meine Frau bedeutet das entweder, dass sie dann morgen eine Viertelstunde früher aufstehen muss, um das schnell noch alles abzuhängen, oder dass sie ständig quasi dieses Signal kriegt, eigentlich ist es noch ein To-Do. Und was kann man dann machen? Nämlich entweder, weil man selber 10 Minuten Zeit hatte, das abhängen oder sagen, komm, das machen wir jetzt gemeinsam und danach gucken wir dann eben nicht mehr auf diesen Wäscheständer, sondern haben vielleicht wirklich entspannte Freizeit. Und das finde ich so toll bei den Recherchen, dass man wirklich so viel ganz praktische Sachen irgendwie lernt, und dass man dann vieles im Alltag auch wieder wirklich leichter nehmen kann und mit Humor nehmen kann, weil man halt diese Wirkprinzipien dahinter kennt.
Ja, ich fand den Begriff auch mega hilfreich, weil die Objekte schreien mich an, kenne ich natürlich, ne? Und mein Mann und ich hebeln das ja ein Stück weit aus, dadurch, dass wir ja schon vor Jahren angefangen haben, Verantwortungen aufzuteilen. Das habe ich auch aus der Mental Load Buch, glaube ich, damals mir rausgezogen. Also so dieses, ich bin zum Beispiel verantwortlich für die Wäsche, aber er ist bei uns verantwortlich für den Garten. Und wenn der Rasen nicht gemäht ist, ruft er mich nämlich nicht an. So, ist auch sehr klassisch, ne? Mann macht Rasen, Frau macht Wäsche, aber wir haben uns damit wohl gefühlt. Er fühlt sich für die Wäsche auch nicht so zuständig. Und wenn die da hängt, dann muss ich tatsächlich proaktiv sagen, bitte häng du die ab, ich schaff's heute nicht, dann mach das auch. Aber so dadurch, dass wir uns auch im Haushalt Dinge aufgeteilt haben, also er ist vor allem primär zum Beispiel zuständig für die Küche, es ist auch wirklich so, dass ich viel besser einfach Dinge stehen lassen kann. Und er weniger gut, was in dem Fall sozusagen positiv ist, weil er dann sein To-Do erledigt, ja. Also ich fand den Begriff mega hilfreich. Ich bin eh ein super Fan auch von deinem neuen Buch und auch von dem, also du hast ja mehrere geschrieben, aber das Mental Load Buch und Musterbuch sind meine Favorites. Also alle, die es noch nicht gelesen haben, ich verlinke das in den Shownotes und dann könnt ihr euch das noch holen. Und gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was du der Community mitgeben möchtest?
Ja, das ist auch immer mein Abschluss quasi für Vorträge, weil ich möchte nicht enden mit diesem ganzen, oh, es ist alles so schwierig und so und eigentlich fast hoffnungslos, sondern eine Sache, die mir so als Grundhaltung total hilft, auch im persönlichen Alltag, in Konfliktsituationen, ist sich immer zu sagen, wir sind ein Paar, wir sind ein Team. Und eigentlich ist die Sache, über die wir streiten, in, sag ich mal, 80 bis 90% der Fälle quasi nicht ein Problem zwischen uns, sondern das ist etwas, was von außen auf uns wirkt und was uns Druck macht und Stress macht. Und wenn wir das wieder deutlicher sehen, dass wir nicht gegeneinander stehen, obwohl man eben ja natürlich bestimmte Emotionen hat, irgendwie frustriert ist, wütend ist, sich irgendwie gerade nicht gesehen sieht, aber diese Perspektive darauf zu öffnen, es ist ganz oft was, was eben von außen Druck auf uns macht und wir haben uns lieb und wir können eigentlich viel mehr erreichen, wenn wir das gemeinsam bekämpfen, als das, wenn wir uns gegenseitig bekämpfen. Das nehme ich immer total gerne als Abschlusswort und Perspektive und selber auch im eigenen Alltag. Ja, weil das, glaube ich, wieder so einen liebevolleren Blick auch auf die Partnerschaft, auf die Beziehung, auf den Partner irgendwie eröffnet und sehr viel mehr hilft, als eben, ja, sich gegenseitig so als Feind zu sehen.
So ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank und danke auch für deine Arbeit.
Ja, danke dir für die Einladung nochmal.
So schön, dass du dir diese Episode angehört hast. Das Buch Musterbruch kannst du jetzt kaufen. Den Link dazu findest du in die Shownotes. Und mein Buch, Die Kopffrei-Methode, mehr schaffen, weniger tun, erscheint am 28.08.24. Und auch das Buch kannst du jetzt schon vorbestellen. Den Link dafür findest du auch in den Shownotes. Und dann sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.